Die Fokus-Europa-Nachrichten von heute Dienstag, den 7. Mai. Gestern demonstrierten Zehntausende in Moskau unter dem Motto »Für die Freiheit« gegen die Politik von Präsident Wladimir Putin. Neben einem »Russland ohne Putin« forderten sie vor allem das Ende der Kriminalisierung von Kreml-Kritikerinnen. Nach eigenen Angaben brachte die Opposition rund 60.000 Demonstrantinnen auf den Bolotnaja-Platz nahe dem Kreml zusammen. Die russischen Behörden hatten erstmals seit 4 Monaten eine Großkundgebung zugelassen, einen Protestmarsch aber verboten. Tausende Polizistinnen waren rund um die Kundgebung im Stadtzentrum im Einsatz. Genau ein Jahr zuvor hatten Zehntausende Menschen an gleicher Stelle gegen die Amtseinführung Putins demonstriert. Dieser Protest war in Gewalt umgeschlagen, wofür sich Demonstrierende und Polizei gegenseitig verantwortlich machen. Menschenrechtlerinnen stellen fest, dass die Auseinandersetzungen von der Polizei provoziert worden seien. Die Gewalt vor einem Jahr gab dem Kreml den Anlass, gezielt Aktivistinnen der Protestbewegung zu verhaften und vor Gericht zu stellen. Es wurden bereits 2 mehrjährige Haftstrafen verhängt.
Heckler & Koch hat erstmals illegale Waffenlieferungen nach Mexiko zugegeben. Die Geschäftsführung habe die Schuldigen für den illegalen Export ausgemacht und mit sofortiger Wirkung freigestellt, wie die Taz berichtet. Es handelt sich um 2 langjährige Mitarbeiter des Unternehmens. Seit mehreren Jahren läuft ein Ermittlungsverfahren gegen Heckler & Koch, da ihre G36-Sturmgewehre nachweislich in mexikanischen Regionen zum Einsatz kommen, die in der Exportgenehmigung explizit ausgeschlossen sind. Der Friedensaktivist Jürgen Gresslin, auf dessen Betreiben das Verfahren gegen Heckler & Koch läuft, glaubt nicht daran, dass die beiden Beschuldigten am Konzern vorbeigehandelt hätten und kommentiert dies gegenüber Radio Dreieckland.
Ich halte sie erstmal für unglaubwürdig, weil man hat jetzt zwar einen Mitarbeiter, der in Mexiko aktiv war und dort auch mitverantwortlich ist, als Schuldigen erklärt und entlassen. Er war aber einer von 4. Dazu kommt, dass man jetzt eine Sachbearbeiterin der mittleren Ebene entlassen hat. Aber das heißt ja, dass man die eigentlich Verantwortlichen bis zum heutigen Tage nicht an den Pranger gestellt hat. Ist ja auch klar, warum. Das hat massive juristische Folgen. Da drohen Haftstrafen von mehreren Jahren. Meine klare Aussage ist, dass die Mitverantwortung bis in die Führungsebene des Konzerns hineinreicht.
Weiter meint Jürgen Gresslin, die personellen Änderungen in der Konzernleitung seien ebenfalls dem Gerichtsverfahren geschuldet.
Die EU kontrolliert Saatgut-Oligarchen immer noch zu wenig. Gestern diskutierte die EU-Kommission über eine neue Saatgutregulierung. Im Entwurf von EU-Gesundheitskommissar Tonio Borg geht es um die Zulassung und Kontrolle von Saatgut. Borg sagte, durch die neuen Bestimmungen entstünden Kleinzüchterinnen keine Nachteile. Dennoch forderte die Kampagne Save Our Seeds die Kommission auf, diesen Entwurf abzulehnen. Sie sieht durch hohe Gebühren viele alte und lokale Obst-, Getreide- und Gemüsesorten bedroht. Der Entwurf unterstütze den Trend zu weniger Sorten. Das könne von Hobbygärtnerinnen allein nicht ausgeglichen werden, so Benedikt Herlin von Save Our Seeds. Er äußerte sich gegenüber Radio Dreieckland zum Entwurf.
Es ist nicht ganz so schlimm gekommen, wie wir befürchtet hatten. Und ein neues Element, was die Kommission offensichtlich auch aufgrund des öffentlichen Drucks eingefügt hat, ist, dass sogenannte Mikrounternehmen bis zu einem Umsatz von 2 Millionen Euro und 10 Beschäftigten sogenannte Nischenprodukte, die sie aber auch so kennzeichnen müssen, auch ohne Anmeldung weiter vertreiben können und keine Gebühren zahlen müssen dafür. Und wir wollen natürlich als Regel den freien Austausch und wir wollen eine öffentliche Kontrolle der Saatgut-Oligarchen wie BASF und Syngenta und Monsanto und Bayer. Und da ist es noch ein langer Weg hin. Wir haben ja jetzt die Debatte erst angefangen. Jetzt kommt die Sache ins Parlament und wir hoffen, dass wir uns da doch noch an wichtigen Punkten durchsetzen werden.
Die britische Debatte um den Abbau des Sozialstaats treibt bizarre Blüten, wie die Tageszeitung Der Standard berichtet. Die konservative Regierung unter Premier David Cameron arbeitet zurzeit an massiven Veränderungen im Sozialsystem. 42 Gesetzesänderungen sollen dem britischen Sozialbudget bis zu 21 Milliarden Euro einsparen. Umfragen zufolge folgen dabei immer mehr Briten dem Diskurs der Regierung. Schon über die Hälfte denkt, geringere Sozialleistungen würden zu erhöhter Arbeitswilligkeit führen und damit die Arbeitslosigkeit senken. Dieser Diskurs wird von der Regierung massiv angeheizt. Zuletzt hatte Ian Duncan Smith, Minister für Arbeit und Pensionen, behauptet, es sei für ihn kein Problem, mit 53 Pfund pro Woche sein Auskommen zu finden. Das sind 63 Euro. Es geht also um ein Monatseinkommen von rund 270 Euro. Eine Online-Petition fordert nun den Minister auf, seine Behauptungen zu beweisen. Wenn Smith mindestens ein Jahr von diesem Betrag lebe, würde sich die Glaubwürdigkeit des konservativen Mantras »Alle säßen im gleichen Boot« deutlich erhöhen. In der Petition wird auch darauf hingewiesen, dass der Minister damit auf 97% seines Einkommens verzichten würde. Fast eine 500.000 Menschen haben die Petition bis jetzt unterzeichnet.
Die Europäische Bürgerinitiative gegen die Privatisierung von Wasser hat eine weitere Hürde genommen. Wie die Initiative Right to Water bekannt gab, hat ihre Petition die Mindestzahl an Unterschriften in den notwendigen 8 Ländern erreicht. Dabei kommt der größte Teil der Unterschriften aus Deutschland und Österreich. Die national unterschiedliche Mindestzahl der Stimmen wurde außerdem in Belgien, Slowenien, der Slowakei, Luxemburg, Litauen und Finnland erreicht. Die Initiative richtet sich vor allem gegen eine geplante EU-Richtlinie, die eine europaweite Ausschreibung der Wasserversorgung vorschreiben will. Damit entstünden zahlreiche bürokratische Hürden für die kommunale Wasserversorgung. Obwohl die Petition inzwischen rund 1,5 Millionen Unterschriften versammelt, ist ihre Wirksamkeit fraglich. Die EU-Kommission muss sich zwar binnen 3 Monaten nach Einreichung damit befassen, kann sie jedoch nach eigenem Ermessen ablehnen.